Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Genau, ich glaube, wenn wir das im tiefsten verstanden haben, was wir heute im Abendmahl und im Lobpreis erlebt haben, dann haben wir im Grunde alles, was wichtig ist. Und ich glaube, das ist eine ganz wertvolle Zeit gewesen. Und dieses Opfer von Jesus, das ist im Grunde das, was im Zentrum steht, was wir gerade eben im Abendmahl gefeiert haben. Ich bin noch ganz ergriffen. Von daher, lass uns in dieser Haltung bleiben. Das ist, glaube ich, das, was mir ganz wichtig ist. Und es passt auch zum Thema heute. Wir kommen gerade aus einer Zeit des Gebets. Und mein Thema jetzt zu Beginn des neuen Jahres ist, ich möchte heute mit euch über inneres Gebet sprechen. Gebet, was von innen herauskommt. Für manche ist das vielleicht eine Selbstverständlichkeit, die kennt das. Erlebt das. Es ist etwas, was ganz automatisch fließt. Wenn ihr euch hinsetzt mit Gott, dann seid ihr in dieser ganz engen inneren Herzensbeziehung. Für manche ist es vielleicht etwas Neues, was ihr heute entdecken dürft, wo Gott euch vielleicht tiefer reinführen will. Und dafür möchte, ich glaube, der Heilige Geist euch heute einladen. Und dafür habe ich auch gebetet und dafür bete ich auch jetzt, dass es eine innere Offenbarung gibt, dass eine Tiefe in euer Gebetsleben reinkommt, dass ihr wirklich von ganzem Herzen Gottes Gegenwart erlebt und zu Gott in euch beten könnt. Also Thema, das innere Gebet. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Aha, genau. Das innere Gebet. Um das so ein bisschen deutlich zu machen, so ein bisschen abzugrenzen, es gibt eben einmal auch das Gebet, was ich jetzt erstmal so als äußeres Gebet bezeichnen würde. Das ist, wenn wir gemeinsam hier beten. Die Gebetshaltung ist oft so nach oben ausgerichtet. Wir kommen zu dem allmächtigen Vater, wir kommen zum Kreuz. Es ist ganz wichtig, dass es diese Gebetshaltung gibt. Es hat eine Wirkung nach außen. Oft, wenn wir als Gemeinschaft zusammenkommen, dann würde es, glaube ich, wenig Sinn machen, wenn jeder in sein inneres Gebet geht. Sondern es ist wichtig, dass wir gemeinsam beten. Dass wir gemeinsam in Gottesdiensten, in Hauskreisen, wenn wir in Fürbitte gehen, dann ist es ein Gebet, was eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das ist eben ein Gebet, was eben auch eine Wirkung nach außen hat. Was andere Menschen mit Glauben infizieren kann. Ich kenne das oft, wenn ich bete, dass dann in den Worten, die ich spreche, dass dann der Glaube einfach auch in mir wächst. Und ich merke, okay, da ist eine Resonanz und jemand anders betet etwas anderes, was zu dem passt. Also da wird Glauben eben auch aufgebaut. Und das ist eben auch wichtig, weil es eben auch in der Bibel steht, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also es gibt diese Form des äußeren Gebets, das ist ganz wichtig ist. Ich möchte mich heute konzentrieren eben eher auf das innere Gebet. Auch Jesus hat sowohl nach innen als auch nach außen gebetet. Und ich möchte euch eine Stelle gleich mit euch anschauen, wo man beides sehr deutlich spürt. Und das ist nämlich die Auferweckung des Lazarus. Wenn ihr euch die Stelle anschaut, da kommen im Grunde zwei Gebetshaltungen zum Ausdruck. Einmal die eher nach außen geht, die eine Wirkung hat auf die Menschen um ihn herum und einmal diese innere Gebetshaltung zum Vater. Das ist in Johannes 11, die Verse 40 bis 43. Zunächst spricht er mit Martha, mit der Schwester von Lazarus, um ihr auch ihren Glauben zu stärken, um ihren Glauben auch zu wecken. Habe ich dir, Martha, nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Ich glaube, die meisten Menschen, die da gewesen sind, haben nur den letzten Satz gehört. Lazarus, komm heraus! das Gebet nach außen. Aber was hier vorher passiert, ist, dass Jesus mit seinem Vater in ganz direkte Kommunikation tritt. Er kommt in dieses innere Gebet. Bei mir zu Hause war das noch dick gedruckt. Ich weiß nicht, warum das jetzt, ich hoffe, das liegt nicht in der PowerPoint. Gucken wir mal bei den nächsten Folien. Aber hier sagt er, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist das innere Gebet, was er mit dem Vater spricht. Die äußeren Sachen sind, wo er zu Martha spricht. Er weckt Glauben in ihr. Du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Habe ich dir nicht gesagt, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen? Und dann, Lazarus, komm heraus. Das ist eine große Menge um ihn rum. Dementsprechend ist das die Wirkung eben des Gebets nach außen. Und auf diese Art des Gebets möchte ich mich heute fokussieren, auf dieses Gebet nach innen, wo der Fokus eben auf dieses Gott, du erhörst mich immer. Ich bin bei dir. Wir haben diese innere, intime Beziehung. Und das erste ist das Gebet wie zu einem Freund. Wir haben letzte Woche Ewalds Predigt gehört über die Herrlichkeit Gottes und wie Mose diese Herrlichkeit sehen durfte. Mose ist so der Inbegriff im Alten Testament eines Freundes von Gott. Es gibt Abraham, der hat den Titel bekommen, Freund Gottes. Und es gibt Mose, der hat den Titel bekommen, Freund Gottes. David hat den Titel bekommen, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der hatte aber nicht diese ganz direkte Verbindung wie Abraham und Mose. Und ich habe euch zwei Bibelstellen jetzt speziell zu Mose euch mitgebracht. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Leider scheinen die dick gedruckten Sachen alle raus zu sein aus der PowerPoint. Sieht man das? Also, sie ist doch dick gedruckt? Ich sehe es von hier aus nicht. Okay. Aber von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Nie wieder gab es in Israel einen Propheten wie Mose, da steht in 5. Mose 34, 10 bis 12, den der Herr von Angesicht zu Angesicht begegnet ist. Durch keinen anderen sind solche Zeichen und Wunder geschehen wie durch Mose. Er vollbrachte sie im Auftrag des Herrn in Ägypten am Pharao, an den Hofbeamten und am ganzen Land. Kein anderer hat Israel mit so starker Hand geführt und so große und gewaltige Taten vor dem ganzen Volk vollbracht wie Mose. Das sind die letzten Worte aus 5. Mose. Also das letzte, was über Mose geschrieben steht. Sozusagen die Gesamtrückbetrachtung, Zusammenfassung seines Wirkens. Und eben, er hat es dem Herrn von Angesicht zu Angesicht begegnet. Wenn ich eben so diese Gebetshaltung hatte, zu sagen, Gott, Vater im Himmel, wir preisen deinen Namen und wir wissen, dass du alles kennst, so diese nach oben ausgerichtete, ist das diese Ausrichtung von Freund zu Freund. Ich begegne dir hier im Angesicht. Gott, es ist so, dass mich das belastet. Wie siehst du das? Ich möchte es einfach vor dich hinlegen und so dieses von Freund zu Freund, diese Begegnung, auf Augenhöhe ein Stück weit. Gott ist der Allmächtige, Gott ist der Herr. Aber eben dieses, man hat diese innige Beziehung auf, wie von einem Freund zu einem Freund, von Angesicht zu Angesicht. Die berühmte Mystikerin Teresa von Avila hat gesagt, inneres Gebet ist das Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft und gerne allein zusammenkommen, um mit ihm zu reden. Ja, mit dem wir oft und gerne zusammenkommen, alleine zusammenkommen. Das ist, glaube ich, der Unterschied eben auch zu dem, was ich in der ersten Form hatte. Es geht hier um die Begegnung in der Einsamkeit, in der Stille oder in der Zweisamkeit mit Gott. Also es geht eben nicht, das ist keine Gruppenerfahrung in der Regel. mit dem wir gerne allein zusammenkommen, um mit ihm zu reden. In diesem Sinne lehrte Jesus auch die Israeliten zu beten. Wenn wir schauen in Matthäus Kapitel 6, die Verse 6 bis 13, oder ich habe es gekürzt, 6 bis 8. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Auch hier müssten die zentralen Stellen wieder in Fettdruck sein. Es geht eben nicht darum, viele Worte zu machen. Es geht darum, wirklich in diese innere Begegnung mit Gott im Zimmer, in der Einsamkeit, in dem besonderen Ort, in dem heiligen Ort, wo man Gott begegnet. Das kann für jeden anders aussehen, wo dieser Ort ist. Das radikal Neue hier ist, dass es keinen bestimmten Ort mehr gibt, wo man Gott begegnen kann. Wenn ihr denkt, wo hat Mose diese Begegnung mit Gott gehabt? Im Zelt der Begegnung. Das war der Ort, wo es damals eben möglich war, eine solche Erfahrung zu machen. Zelt der Begegnung, später der Tempel, das waren die entscheidenden Punkte. Auch Jesus, ganz klar, das Zentrum des israelitischen Glaubens in der Zeit, wo Jesus wirkte, war der Tempel. Deshalb war er eben auch oft im Tempel, hat dort gelehrt. Aber jetzt, es gibt keinen bestimmten Ort mehr, wo das möglich ist. Auch geht es nicht darum, beim Beten schöne und wohlgewählte oder viele Worte zu machen. Es geht eben um dieses Intime, um die Begegnung mit Gott, der in deiner Nähe ist. Es geht darum, unser Herz in die Gegenwart Gottes zu bringen, ehrlich mit ihm zu sein, unser Herz vor ihm hinzulegen, mit allen Brüchen und Zweifeln, mit allem, was auch schwierig ist. Auch im Alten Testament David hat das schon erkannt und er sagte, an einem zerbrochenen Herzen hast du wohlgefallen. Es geht nicht um Opfer, um Lobpreis, es geht wirklich um das Herz. Um das, was in dir selbst tief drin ist. Wenn ihr das nochmal studieren wollt, Psalm 51, kann man das nochmal wirklich sehr gut sehen, wie das eben auch David einfach schon erlebt hat, was es heißt, in diese persönliche Beziehung, in diese persönliche Gegenwart mit Gott zu kommen. Dieses Gebet von einem Freund zu einem Freund, so wie Moses das erlebt hat, war im Alten Testament im Grunde die höchste Form, was quasi erreichbar war, was die Menschen erleben konnten. Und wie man auch an Mose sieht, beschränkte sich das eben auf bestimmte Momente und an einem Ort, nämlich dem Zelt der Begegnung. Und Ewald hat letzte Woche eben auch darüber gesprochen, dass diese Herrlichkeit auch immer wieder ein Stück weit von Mose wich und er deshalb die Decke über sein Gesicht legte, dass man eben nicht sehen konnte, dass die Herrlichkeit von ihm wich. Nach Jesu Auferstehung und der Sendung des Heiligen Geistes haben wir aber jetzt eine neue Dimension. Weil der Heilige Geist in uns lebt, lebt Jesus in uns. Und Jesus hat deshalb gesagt, es ist besser, wenn ich gehe, denn ich sende euch den Geist. Das ist einfach dieses, wir haben jetzt eine tiefere Dimension, in die Gott uns führt. Und das ist eben auch das, was Paulus immer wieder ganz deutlich macht in seinen Briefen. Ich habe euch drei Stellen dazu mitgebracht, wo man das sehr, sehr gut sehen kann. Ich habe das genannt, das Gebet zu Jesus in mir. Das ist das, was eben diese neue Dimension ist. Paulus schreibt an die Kolosser im Kapitel 1, Verse 26 und 27. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Wenn er in Vers 26 von den früheren Generationen spricht, dann meint er eben die Zeit des Alten Testaments. Alle die Vorväter, die da gewesen sind, haben das noch nicht erkannt, haben das noch nicht ergriffen. Das Neue Testament macht deutlich, dass wenn wir zu Jesus gehören, dieses Geheimnis, dieses Versprechen für uns gilt, wenn wir von Neuem geboren sind. Das ist hier in Vers, doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Das heißt, mit der Wiedergeburt, mit der Annahme, wir nehmen Jesus in unser Herz auf, haben wir diese Möglichkeit, Christus lebt in uns. Das ist eine Dimension, die Paulus hier auch ganz bewusst als Geheimnis bezeichnet. Denn es ist etwas, was, wo ich glaube, dass man erst eine Offenbarung bekommen muss darüber. Es ist nichts, was sozusagen an erster Stelle steht, wir sind wieder bekehrt und wir haben uns Gott zugewandt und das Erste, was wir erkennen, ist, ach, Christus lebt in uns. Ja, das ist, es ist eine, ich glaube, es ist eine neue Offenbarungsstufe, die, wo ich persönlich ganz relativ klar sagen kann, wann ist das passiert und wann habe ich diese Offenbarung für mich bekommen. Aber die Wahrheit ist eben, Gottes Geist lebt in mir, wenn ich durch ihn neu geboren bin. Also können wir Anteil haben an Jesu Leben in uns. Gerade Paulus macht das immer wieder sehr deutlich, dass Gott in uns lebt, wenn er zum Beispiel von einem Tempel des Heiligen Geistes in uns spricht. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und diese Stelle zeigt aber auch, dass dieses Geheimnis Christus in uns, dass das sehr umkämpft ist. Und der Feind versucht uns da zu zerstören oder eben das, diese Gewissheit uns wegzunehmen. Wenn ihr, er schreibt ja an die Korinther im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in euch wohnt? Das wisst ihr nicht. Das ist nochmal diese Betonung zu sagen, okay, es ist ein Geheimnis. Es ist erst was ihr erstmal erkennen müsst. Wisst ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Wir sind der Tempel Gottes und der Feind versucht, uns zu zerstören oder uns dazu zu bringen, dass wir uns selbst zerstören. Es ist dieser Kampf um diese, ich glaube, der Feind findet nichts schlimmer, als wenn wir in diese Dimension hineinkommen. Dass wir wirklich uns bewusst sind, Gott in uns. Und dazu eben auch beten und aus dieser Kraft leben. Das ist, glaube ich, etwas, was der Feind auf alle Fälle verhindern will. Paulus ruft die Korinther hier auf, zu prüfen, ob sie ein gottgefälliges Leben führen und ob ihr Lebensstil zu dem Heiligen Geist passt. In einer anderen Bibelstelle, die ich noch mit euch mir anschauen will, betet Paulus für die Epheser. Da betet er, dass der Geist tiefer in sie kommt, dass er in ihren Herzen wohnt, dass sie erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Das ist eine bekannte Bibelstelle aus Epheser Kapitel 3, Verse 14 bis 19. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht in Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne. Nochmal, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne. Damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Haben wir eben im Lobpreis gesungen, wenn ihr euch erinnert, ne? So weit, so tief, so hoch, dass wir erkennen, dass wir dazu fähig sind, durch den Heiligen Geist in uns zu erkennen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Allein über diese Stelle könnte man eine ganze Predigt halten, sicherlich. Aber ich glaube, es wichtig ist, in dem Gebet geht es darum, mehr vom Heiligen Geist, mehr Erkenntnis davon, dass Christus in euch wohnt. Mehr von dem, was ihn ausmacht, was den Heiligen Geist in uns ausmacht. Und dann kommt die Erkenntnis. Dann ist die Fähigkeit da, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe ist. Dann können wir die Liebe des Christus erkennen. Es bleibt ein Stück weit ein Geheimnis auf dieser Welt. Wir haben diesen Satz, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Es bleibt ein Mysterium. Aber es ist diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist das, was hier ganz wichtig ist. Ich denke, die beiden letzten Bibelstellen, sowohl der Tempel des Heiligen Geistes als auch hier die Epheserstelle, zeigen, dass dieses Christus in uns ein Stück weit zunehmen und abnehmen kann. Je nachdem, wie wir unser Leben eben auch ausrichten. Die Frage ist immer, womit füllen wir uns? Was ist das? Sind es Dinge, die die Beziehung und die Gegenwart Gottes stärken? Leben wir ein Leben, wo wir eben immer wieder diese Erwartung haben, fülle mich neu, bin ich in dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist? Sind es Dinge, die die Gegenwart Gottes in uns behindern? Wir sprechen hier nicht unbedingt über Sünden. Es können eben auch Sachen sein, die für uns zu wichtig sind, die uns an der Gegenwart Gottes verhindern, wo wir mit eigener Kraft arbeiten, wo wir eher so an der Oberfläche bleiben. Dinge, die im Grunde ja wichtig sind, unser Alltag, aber wo wir eben nicht in die Tiefe gehen oder wo wir nicht ehrlich mit uns selbst sind. Ich habe zwei Modelle mitgebracht, die ich persönlich sehr eindrücklich finde, die mir helfen, dieses Bild nochmal ein bisschen klarer zu haben. So dieses Jesus in mir. Das ist einmal von Teresa von Avila, die ich ja eben schon zitiert habe. Die hat so im 16. Jahrhundert gelebt und hat eben auch dieses Bild aus der Zeit genommen. Damals viele Burgen, die gebaut worden sind. Und sie spricht von einer inneren Burg. Ihr seht da auf der linken Seite ein Bild von einer Burg. Und für sie sind so diese Festungsmauern, die äußeren Dinge, unsere Sündhaftigkeit, alles, was uns ablenkt, der Alltag. Aber tief innen, wenn man quasi die äußeren Festungsmauern überwunden hat, dann kommt man an den Ort, wo Gott lebt. Das ist der Ort, Jesus, Gott in uns, an dem wir ihm begegnen können, wo wir dann in die Tiefe kommen. Ein anderes Modell ist sehr modern, jetzt im Gegensatz dazu, ist von John Eldridge, Autor und Seelsorger, verwendet ein anderes Bild für unsere Seele. Er spricht von den Shallows, den Midlands und den Depths. Das heißt, ich habe es mal übersetzt mit die Oberfläche. Das ist im Grunde das, da sind alle Gedanken verankert, alle Eindrücke, alle Gefühle, die uns so durch den Kopf schießen, so im Laufe eines Tages. Ach, habe ich den Herd ausgestellt? Wie war das denn noch? Ich muss noch meine Mutter noch anrufen, ganz wichtig. Ach ja, da war noch dies und jenes, was uns im Grunde so im Alltag so beschäftigt hält. Und die uns erstmal sehr wichtig erscheinen, die aber letztendlich oft eher unbedeutend sind, die uns Bewusstsein aber sehr schnell gefangen nehmen. Das ist so die Oberfläche, die oberflächlichen Dinge. Dann gibt es die mittlere Seelenebene, die Midlands. Das wäre alles, was schon wichtige Dinge sind. Unsere Vorstellungen, unsere Wünsche, unsere Träume, unsere Ängste, unsere Prägungen, unsere Ambitionen, unsere Hoffnungen, unsere Sorgen, also längerfristige Sorgen, das kranke Kind, die älter werdende Mutter und so weiter. Ne? Das sind Sachen, die eine wirkliche Bedeutung haben. Das sind die Dinge, die uns nachts wach liegen lassen und die uns zum Weinen bringen. Das ist so diese Midlands, diese zweite Ebene. Und die dritte Ebene, die Tiefe, das ist das, was die eigentliche Essenz unserer Seele ist. Die ist bestimmt auch von Dingen, die Ewigkeitsbedeutung haben. Das sind Dinge wie Hoffnung, Liebe, Glaube, Freude. Und an diesem Ort, da können wir Gott in dir begegnen. Es ist der Ort, wo du ihm begegnen kannst, wenn du ihn in dein Leben eingeladen hast. Und wie ihr euch vorstellen könnt, kann man sehr gut gefangen bleiben auf diesen ersten beiden Ebenen. Wie leicht ist das, dass man im Grunde sich um die Alltagssorgen und um die Dinge, die mittlere Ebene eben, dass man in diesem Bereich wirklich gefangen bleibt und wie leicht uns das von einer Gottesbegegnung wirklich abhalten kann. Das ist erstmal so zwei Modelle, die so ein bisschen helfen, so vielleicht zu sehen, so ein bisschen zu verdeutlichen, wo ist diese Ebene Gott in uns, wo können wir das erleben. Ich habe jetzt meine Frau gebeten, einmal ein Zeugnis zu geben, wie sie das erlebt und wie Gott dabei ist, ihr Leben einfach durch diese Erfahrung Gott in ihr zu verändern, wie sie auch selbst ja dazu gekommen ist, das zu erleben, diese Offenbarung, die sie bekommen hat darüber. Und ich bitte jetzt einmal.
Ja, ich bin mir sicher, dass es hier auch einige gibt, die tiefere Erfahrungen gemacht haben und dieses Jesus in mir auch viel mehr ergriffen haben als ich. Aber ich glaube auch, dass es einige gibt, oder ich weiß, es gibt Menschen, die gehen Jahrzehnte in die Gemeinde, aber haben keine wirklich tiefe Begegnung mit Jesus in sich selbst. Und ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, dass es vielleicht anschaulicher wird. Also vor 5 Jahren ungefähr hatte ich eine Offenbarung zu diesem Thema auf einer Konferenz. Und das hat mein Feuer für Jesus wieder neu entfacht. Also es ist so, dass ich, wenn ich Jesus suche und dieses innere Gebet ausüben möchte, dann brauche ich auf jeden Fall viel Ruhe und Stille. Mir hilft es auch, wenn ich leise Lobpreismusik anmache oder leise Instrumentalmusik, weil ich dann meine Gedanken besser fokussieren kann auf Jesus. Ich fange mit Zungengebet an, man kann aber auch bestimmt anders anfangen, das ist bei jedem anders. Das ist das, was mir hilft. Und immer wieder kommt das Zungengebet hoch während dieser Zeit, aber es kommen dann auch immer mehr Gebete aus meinem tiefsten Herzen in Form von Anbetung. Und wichtig ist, dass ich mir bewusst mache, dass ich zu Jesus bete, der in mir ist, der mir ganz nahe ist. Also er ist nicht weit weg, sondern ganz nahe. Und während des Gebets wird es mir auch immer tiefer bewusst, dass Jesus ganz nahe ist. Und er nimmt immer mehr Gestalt an. Also es ist so, dass ich immer mehr einfach nur ihn sehe und zu ihm spreche. Und am Anfang ist es oft so, dass mich irgendwelche Probleme immer so, die kommen immer so hoch, schießen hoch. Und ich sage vielleicht kurz, ja Jesus, ich gebe dir das ab, du kümmerst dich, und dann richte ich mich wieder auf Jesus aus. Das ist auch ein Kampf. Es ist so, dass wenn ich dann länger da drin bleibe, also auf Jesus zu schauen und zu ihm zu sprechen und mir seiner Gegenwart bewusst bin, dann kommen auch Früchte. Dann merke ich, wie die Liebe zu Jesus immer tiefer wird, weil damals, wo ich das noch nicht hatte, ist die auch schon erkaltet gewesen. Ich war eigentlich wie ein glimmender Docht und hatte kaum noch Kraft, irgendwie zu glauben, weil die Zeit auch so schwer war. Aber das, dieses Gebet hat mir geholfen, immer wieder die Liebe zu Jesus neu zu bekommen. Und das ist der Heilige Geist, der das macht während dieses Gebets. Weitere Früchte sind zum Beispiel, ich habe mehr Gnade mit mir und mit anderen. Ich bin nicht mehr so verurteilend gegenüber meinen Fehlern oder anderen Fehlern von anderen Menschen. Und weitere Früchte sind tiefer Friede und innere Ruhe und ja auch eine Freude. Und seitdem ich das so entdeckt habe, verstehe ich auch die Bibelstelle, wo Jesus sagt, ich gebe euch das Leben in Fülle. Weil ich spüre dann wirklich Leben. Ich fühle mich wirklich lebendig wie sonst nicht, wie nie zuvor. Also nur in diesen Momenten habe ich das so erlebt, dass ich wirklich das Gefühl habe, das Paradies ist in mir drinne. Jesus ist in mir drinne, der Herr der Welt, der König aller Könige. Und er, ne, wo er ist, ist das Paradies. Und in diesen Momenten spüre ich das. Das ist natürlich auch umkämpft, wenn ich Stress im Alltag habe. Dann vergesse ich das viele Tage und dann merke ich, wie die Früchte abnehmen. Man muss immer wieder dafür kämpfen, um wieder zurückzukommen in diese stille Kammer, in deine Herzenskammer und Jesus immer wieder neu zu begegnen.
Genau, und ich glaube, das ist vielleicht nochmal anschaulich, das nochmal von jemandem anders zu hören und eben auch nochmal dieses diese persönlichen Auswirkungen einfach auch zu spüren, die das eben hat. Die Gebetshaltung ist nochmal so das, was ich einfach auch nochmal so deutlich machen wollte. Ich hatte eben diese Gebetshaltung so von Freund zu Freund. Ich sitze hier und rede mit Jesus. Das war so dieser erste Punkt. Und so die Gebetshaltung, die hier jetzt nochmal stärker ist, ist vielleicht eher dann so. Gott in mir. So dieses Suchende. Mir hilft das manchmal einfach dann so bewusst einfach mal eine andere Haltung anzunehmen. Mich einfach mal anders hinzusetzen. Oder auch so äußere Dinge auszublenden, Licht auszumachen. Irgendwie wirklich alles, ja, diese Atmosphäre wirklich zu schaffen, wo man sich inwendig nach innen ausrichten kann. Ich habe noch einen Punkt, den ich gerne noch mit euch anschauen will. Und das ist dieser Ort der Begegnung als ein Bild des Garten Edens. Ganz oft in der Bibel wird dieser Ort der Begegnung Jesus in mir mit einem Garten oder mit Bildern aus der Natur verglichen. Wir haben in Johannes 15, Vers 5, es gibt diese bekannte Stelle, die ihr alle kennt, mit dem Weinstock und den Reben. Und in Vers 5 heißt es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich in ihm und er in mir. Das ist das Geheimnis von der, von Jesus in mir. Und es gibt viele Stellen, wo das der Fall ist. In Ezekiel ist dieser Strom des Wassers des Lebens, der aus dem Tempel fließt und eben die Erde zu einem Garten zum Blühen bringt. Jesus spricht, dass Ströme des lebendigen Wassers aus denen fließen werden, die glauben. Und ebenso in der Offenbarung, ganz zum Schluss, gibt es den Strom des Wassers des Lebens vom Thron Gottes. Ganz besonders stark haben wir dieses Bild eines Gartens in uns im Hohen Lied. Wenn ihr das Hohe Lied kennt, ich habe das mal studiert, ich hatte so ein Online-Seminar, wo dann eben über das Hohe Lied gelehrt worden ist. Ganz stark dieses Bild der Begegnung Jesus und seiner Braut. Ist ja ein wichtiges Bild in der Bibel, dass wir die Braut von Jesus sind und vorbereitet werden. Und im Hohelied zum Beispiel eine Stelle, es gibt ganz viele Stellen, die man da nehmen könnte. Im Kapitel 4, Vers 16 heißt es, die Braut sagt, das wären wir, erwache du Nordwind und komme du Südwind. Durchwehe meinen Garten, dass sein Balsam träufle. Mein Geliebter komme in seinen Garten und esse seine herrliche Frucht. Das ist das Bild eines Gartens in uns. Und dass das dieser Ort der Begegnung mit Jesus ist. Hier wird dann eben der Geliebte, ist die Deutung auf Jesus. Und die Braut ist die Gemeinde, das sind wir, jeder einzelne von uns. Und Jesus, der in seinen Garten kommen will. Und das macht ja irgendwie auch Sinn, dass wir einen Sehnsuchtsort in uns als einen Garten haben. Wenn wir bedenken, wir haben im Garten Eden, oder wir sind dafür geschaffen worden, im Garten Eden zu leben, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist das, was im 1. Mose in Kapitel 1 und 2 beschrieben wird. Das ist das, was Adam und Eva mit Gott erlebt haben. Sie waren gemeinsam, hatten Gemeinschaft mit ihm im Garten Eden. Und so kann man dieses Jesus in mir auch so als einen kleinen Garten Eden in uns sehen. Und oft sind es ja auch die Bilder von Naturlandschaften, von die uns sehr ansprechen, die irgendwie diese Gegenwart Gottes in uns hervorrufen. Das muss nicht unbedingt, Gott sei Dank muss ich sagen, so ein Garten mit Blumenrabatten sein, so nett ordentlich gepflegt und so in Reihe und Glied, ein paar Buchsbäume dazwischen. Nein, das kann wirklich auch ein wilder Garten sein. Es kann gerade, Gott hat, glaube ich, in jedem von uns so einen verschiedenen Ort der Begegnung in uns hineingelegt. Manche haben das im Wald, manche in den Bergen, manche in Flüssen, am Strand. Aber ich glaube, ihr habt so ein Sehnsuchtsbild, vielleicht von so einer Natur, das im Grunde den Garten in euch so ein Stück weit reflektiert, widerspiegelt. So als Bild für das, was Gott in euch hineingelegt hat. Manche spricht das vielleicht an, so als Bild. Für manche ist das vielleicht auch etwas schwierig. Ich merke aber, dass mir das wirklich sehr hilft, dass bestimmte Bilder in mir, Naturlandschaften, eben auch einfach so eine Tiefe auslösen, wo ich eben in diese Beziehung, in diese innere Einheit mit Gott hineinkommen kann. Und ich erlebe gerade, wie Gott mich immer mehr in diesen Bereich, in die Tiefe führt, in diesen Garten der Begegnung, Jesus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich denke, was wichtig ist, bei diesem Weg geht es nicht darum, um einen einsamen Weg. Es geht nicht um die Frage Jesus und ich und niemand sonst. Ich glaube, das ist auch wichtig, das nochmal zu sagen, weil natürlich wird auch der Feind versuchen, dich auf ihr Wege zu führen. Und ich glaube, es ist wichtig, das auch immer wieder zu prüfen, was da an Gefühlen ist, Begleitung von Freunden, geistigen Leitern anzunehmen, das auszutauschen, zu gucken, bin ich da auf dem richtigen Weg. Weil der Feind natürlich versuchen wird, dich da einfach dich zu zerstören. Das ist seine Aufgabe. Das ist das, was er macht. Und andererseits heißt das auch nicht, dass es nicht wichtig ist, weiter an deinem Charakter, an deinen Verletzungen zu arbeiten. Sonst würde ich ja auch nicht Teil des Heilungsseminars sein oder Seelsorge wichtig finden. Es ist, glaube ich, beides, das Zusammenwirken. Aber ich glaube, dass Gott in diesem Prozess des Jesus in mir, dieses inneren Gebetes, ganz viele Sachen offenbart, vorbereitet, Heilung schenkt, die einfach übernatürlicher Art ist. Dass diese übernatürliche Dimension damit reinkommt. Und wenn ihr die Berichte hört von Menschen, die in Verfolgung sind, in Gefangenschaft, in Leid, die nichts haben, was wir äußerlich haben, dann ist es genau diese Dimension, glaube ich, Jesus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ich glaube, das ist das, was solche Menschen trägt. Verfolgte Christen in verschiedenen Gefängnissen. Jemand, der im Sterben liegt, große Schmerzen hat. Ich glaube, Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit, das ist das, was da einfach wirklich, das ist, was diese Hoffnung eben ausdrückt. Was kann helfen? Ihn hat schon so ein paar Sachen genannt. Was kann helfen, in diese tiefe innere Beziehung mit Gott hineinzukommen. Ich glaube, das ist wichtig. Es ist eine Begegnung in der Stille. Ohne Programm. Es ist keine Zeit der Fürbitte. Es ist keine Zeit, irgendetwas verändern oder heilen zu wollen. Es geht auch nicht darum, jetzt zu sagen, ich komme mit diesem Problem, oder es geht im Grunde darum, Gott, hier bin ich. Mit allem, was ich bin. Ich komme mit meiner Zerbrochenheit, ich komme mit meiner Schwachheit. Es ist ein Stück weit dieses Ausschalten von äußeren Eindrücken, was eben ja auch schon in der Gebetshaltung zum Ausdruck kam. Ruhe, Dunkelheit. Es hilft oft leichte Lobpreismusik, so ein Soaking. Was angeleitete Stille kann auch eine sehr hilfreiche Sache sein, indem man zum Beispiel Exerzitien macht, wo eben immer wieder Eindrücke sind. Es ist oft, glaube ich, sehr schwierig, von vornherein zu sagen, ich nehme jetzt eine Stunde einfach alleine in die Ruhe. Gerade am Anfang ist das, glaube ich, eine völlige Überforderung. Ich glaube, es geht wirklich darum, das zu lernen. Mir hilft oft auch inspiriertes oder freies Schreiben. Einfach Stift in der Hand und den Geist fließen zu lassen, um Dinge aufzuschreiben. Schriftmeditationen. Einfach so ein kurzer Satz, nicht irgendwie unglaublich viel, unglaublich lang, aber so ein Satz wie Christus in dir, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Den wirklich zu meditieren. Christus in dir. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Das mal einfach so durchzugehen. Sprachengebet hat Ina schon gesagt. Genau. Zurückgeworfen zu sein auf die Beziehung mit Gott. Ohne Programm, ohne Agenda, ohne Zeitdruck. Zeitdruck ist auch das zu sagen, ich habe jetzt 20 Minuten, ich mache jetzt gerade inneres Gebet. Ich glaube, das ist schwierig. Wichtig eben, da auch eine gewisse Ruhe für zu haben. Ich habe noch eine, wer gut Englisch kann, mehr Lehre zu dem Thema ist eben auch noch in dem Programm 30 Days to Resilient von John Eldridge. Auch das findet man in den üblichen Apps, wenn ihr da noch tiefer rein wollt. Genau, ich würde gerne zum Abschluss ein Lied mit euch hören. Jeder einmal kurz auf den Text ein. Das ist auf Englisch, deshalb würde ich euch einmal vor den Text präsentieren. Da ist vieles, über was ich gesprochen habe, von einer Lobpreiskünstlerin, die sehr stark in diesem Bereich inneres Gebet unterwegs ist. Das ist Misty Edwards. Und das Lied heißt Garden, also Garten. Im Grunde, das ist das Bild, was ich eben auch worüber ich gesprochen habe. Da ist ein Ort in mir, wo niemand hinkommen kann, an dem geheimen Ort der Seele. In deiner Eifersucht hast du mich als einen verschlossenen Garten für dich allein geschaffen. Da ist eine Welt in mir, realer als das Auge sehen kann, für dich als dein Zuhause reserviert. In deiner Eifersucht hast du mich wie den kleinsten Ozean in mir erschaffen. Christus in mir, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Denn du selbst hast gesagt, es sei gut, wenn du weggehst. Denn du würdest beten und deinen Geist senden. Dein Geist würde in mir wohnen und ich würde in ihm wohnen. Ich schließe meine Augen und gehe zu dem heiligen Ort, dem Tempel in mir, wo du und ich einander begegnen. Hier sind nur du und ich, Gott, du und ich allein. Du hast mich mit Haut um mich herum umschlossen. Ich bin ein umzäunter Garten, ein verschlossener Garten. Das Leben spielt sich hinter der äußeren Fassade ab. Komm also in deinen Garten. Komm in deinen Garten. Hier, o Herr, habe ich einen Platz für dich vorbereitet. Ich bin nicht mehr mein eigener, ich bin dein Garten. Ich möchte meine Zeit nicht damit verschwenden, auf der Oberfläche zu leben. Ich werde von innen nach außen leben. Das Leben von innen nach außen, from the inside out. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, Gott, ich danke dir, dass du der Gott bist, dem wir im inneren Gebet begegnen können. Ich danke dir, dass du groß und wunderbar bist. Und ich bete, dass einfach Menschen hier einen Punkt haben, wo sie Dinge für sich neu erkannt haben, wo neue Offenbarung fließen kann von dir. Und ich bete, dass wir das vielleicht auch ein Stück weit jetzt gleich nochmal erleben können. Danke, dass wir dieses Privileg haben, dass du in uns lebst und dass wir in diesen inneren heiligen Ort kommen können, wo wir Gemeinschaft haben können mit dir. Danke, Jesus. Lass das Lied einfach gleich ein bisschen auf euch wirken und bleibt in dieser Haltung einfach mit Jesus nach innen heraus ausgerichtet.
see.